Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Der Koalitionsvertrag war für ein Umfeld geschrieben, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird.
Ja, aber wenn Zeitenwende ist, ist Zeitenwende. Also das ist so.
Alle drei Parteien haben ja Glaubenssätze über Bord geworfen.
Dieses Gehackel und Gezackel um 2 versus 3 Atomkraftwerke. Dann kommt das Argument, ja, in Frankreich funktioniert auch nur die Hälfte. Ich meine, das ist das blödeste Argument, was man vortragen kann.
Die deutsche Wirtschaft läuft für mich überraschend gut. Und die Weltwirtschaft, die letztlich immer unsere Stütze war, schmiert ab.
Naja, und wenn du mal reinschaust in der Industrie, ist es aber wirklich nicht so toll.
Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert, liebe Damen und Herren.
Ja, aus gegebenen Anlass würde ich heute gerne, weil sich fast der Jahrestag wiederholt, das Thema ein Jahr Ampel diskutieren. Nämlich der Koalitionsvertrag wurde am 7.12. unterzeichnet. Das Kabinett wurde am 8.12. vereidigt und bevor man richtig mit dem Regieren anfangen konnte, kam es zum Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02. Und plötzlich waren alle Vereinbarungen und Absichten, die man im Koalitionsvertrag getroffen hat, letztlich Makulatur geworden. Und das oft zitierte und berühmte Heft des Handels war faktisch zu einer Kladde mit leeren Blättern geworden.
Ja. Schönes Bild.
Mensch, ja.
Das am
Frühmorgen, ja. Aber da kein anderes Land oder zumindest EU-Land, wenn nicht sogar der Welt, so stark auf billiges Öl und Gas aus Russland gesetzt hatte, wurde auch kein Land von den Verknappungen der Preisexplosion auf den Energiemärkten als Folge dieses Konfliktes so hart betroffen, verbunden mit massiven Verteilungswirkungen bei den privaten Haushalten und zumindest potenziellen riesigen Versorgungsengpässen, namentlich bei der großen und für Deutschland wichtigen Industrie. Meiner Ansicht nach ist von dieser Herausforderung die Ampel völlig überrascht worden. Wie konnte es gar nicht anders sein? Aber bei genauem Hinsehen bin ich zum Ergebnis gekommen, dass trotz aller Schwächen im Detail und einer ganzen Reihe handwerklicher Fehler, sie irgendwie da doch relativ vernünftig durchgekommen ist. Es gibt Felder, da hat sie gar nichts gemacht, aber trotzdem würde ich als freundlicher Lehrer, wie ich es in der Vergangenheit war, ihr die Schulnote 3 geben, wenn ich gezwungen wäre, eine solche Note einer Regierung zu geben. Wie siehst du das?
Ja, du bist ja sehr nachsichtig. Man kann eine 3 geben, wenn man wirklich diesen unerwarteten Schock in Rechnung stellt, das, was wir ja tun müssen, aber vor allen Dingen auch sagt, was er eigentlich für die Parteien bedeutet hat, die in der Regierung beteiligt sind, nämlich, dass sie alle einen Teil ihrer ideologisch festgelegten Positionen aufgeben
mussten.
Ja,
weil das ja auch eine Koalition war, die eigentlich gar nicht zusammenpasste.
Ja, irgendwie nicht. Man hat dann aber doch einen guten Start gefunden. Das sollte man schon auch nochmal festhalten, wenn wir beim Positiven am Anfang sind. Ja. Die Frage nämlich, wie Sie mit dem Koalitionsvertrag einen Blick gemeinsam in die Zukunft geworfen haben, mehr Fortschritt wagen. Es ist gelungen, diesen Koalitionsvertrag so zu verhandeln, dass vorher nichts durchgestochen wurde.
Das
was ja
professionell
in
gemacht.
16 Jahren Merkel nicht einmal passiert ist und in den 4 Regierungsbildungen. Also das fand ich alles schon eigentlich einen guten Start. Ich hatte auch den Eindruck, dass am 24. oder der Schock des 24. sehr schnell angenommen wurde. Die Rede, die Scholz am 27. Februar im Bundestag sonntags gehalten hat, fand ich persönlich eindrucksvoll, weil sie klar und präzise und ohne Schnörkel war. Aber dann hat es dann doch schon sehr gehakt. Also ich finde insbesondere bei allen Parteien festzustellen, dass das, was Zeitenwende bedeutet, zwar irgendwie deklamiert worden ist, aber nicht wirklich umgesetzt. Also in der SPD ist es immer noch so, als Heil macht seinen Job, als wäre nichts passiert, nicht? Als könnte man eine soziale Reform nach der anderen durchziehen. Herr Lindner fällt wirklich nicht mehr ein, als die Schuldenbremse gilt, obwohl sie ständig umgarnt und um sie herum geht, wenn man das so freundlich sagen will. Und Herr Habeck hat eigentlich auch den Faden verloren mit Blick auf die Standortbedingungen, die die Wirtschaft benötigt. Mhm. Vielleicht hat das auch mit der Struktur des Ministeriums zu tun, mit den beiden Themen, die ich anfangs eigentlich als eine gute Kombination fand, nämlich Wirtschaft und Klima. Man kann es auch als eine Überforderung sehen, weil der Konflikt ständig eigentlich im Ministerium ausgetragen werden muss, aber nicht ausgetragen wird. Und insofern finde ich, das Ernst nehmen, was der Kanzler am 27. Februar gesagt hat, haben sie eigentlich nicht wirklich das so weit umgesetzt, wie es denn notwendig gewesen wäre, möglich gewesen wäre. Insofern bin ich da etwas zurückhaltender, vielleicht wäre es eher eine 3-.
Na gut, das ist wenigstens etwas. Mhm. Aber man muss natürlich schon auch sagen, man soll die Politik einer Güte oder die Güte einer Politik nicht unbedingt durch die eigene Brille beurteilen. Ich muss ja sehen, dass sich hier drei Parteien zusammengerauft haben, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Und diese Startbedingungen, denke ich, muss man berücksichtigen. Nämlich alle drei Parteien haben ja Glaubenssätze über Bord geworfen. Und das ist ja eigentlich das Schwierigste, was eine Partei eigentlich machen kann.
Ja, nochmal, den Start fand ich auch vielleicht besser, als du ihn fandest. Ich fand das auch eine überzeugende Koalition. Wir wollten auch in Deutschland das Wahlergebnis kann man so deuten, dass ein anderer Ansatz gewünscht war als das ewige Regieren in großen Koalitionen oder ein Regieren, wo die CDU die Mehrheit hat. Also es war ein anderer Ansatz. Und der ist auch programmatisch aufgeschrieben worden. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber ich finde, gemessen an dem, was Scholz gesagt hat, ist das in den Parteien, hat es lange gedauert, bis sie wirklich realisiert haben, dass sie ihre Position überprüfen müssen. Ich meine, dieses Gehackel und Gezackel um 2 versus 3 Atomkraftwerke, ich kann nur noch mal sagen, das hat ja ein Niveau gehabt am Ende des Tages, wo man sich fragt, worüber reden wir eigentlich? Ich meine,
das
da ist ein Gehirnschmalz hineingeflossen,
aber ja. Du musst natürlich sehen, die Partei, die das zu verantworten hat, das war eigentlich, sagen wir mal, ihre DNA, die sie da geopfert hat. Ja, also das muss man schon berücksichtigen.
Ja, aber wenn Zeitenwende ist, ist Zeitenwende. Also das ist so, Bert, ich stimme dir ja zu, ich bin ja auch mal geneigt, viel Verständnis aufzubringen für politische Nöte und das muss man auch, wenn man in der Politikberatung einen Beitrag leisten will. Das kennst du genauso gut noch länger als ich. Hast du ja immer auch gemacht. Ich glaube, das überträgt uns beide auch, dass wir da auch durchaus Verständnis haben über eine anderen Logik von politischer Entscheidungsfindung. Aber wenn so ein grundsätzlicher Schock so gedeutet wird, wie es Scholz gemacht hat mit der Zeitenwende, dann muss das eigentlich auch 3 Tage später mal für alle Politikfelder ausbuchstabiert werden. Also das hätte man eigentlich machen können. Eigentlich hätten sich Scholz, Habeck und Lindner zusammensetzen müssen. Was heißt das jetzt eigentlich für unser Regieren? Und da finde ich, ist die Lücke im System. Das ist nicht wirklich passiert. Und deswegen bleibe ich nochmal. Die Grünen haben ja auch an einer anderen Stelle weite Sprünge gemacht. Ich meine, Herr Hofreiter verkauft am liebsten Waffen jetzt sonst wohin. Nicht? Also ich meine, das ist ja ganz erstaunlich. Und gehört ja auch genauso zum Gründungsmythos der Grünen, nämlich die pazifistische Basis, wie es auch die Atomkraftbewegung war. Aber ich meine, niemand in diesem Land will ja den Atomausstieg rückwärts abwickeln. Aber wenn wir eine Verknappung von Energie haben und eine Verknappung auch von Stromproduktion, weil wir die Verstromung von Gas so nicht einfach fortschreiben können, dann sind sie bereit, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Aber die 3 Atomkraftwerke, die laufen, nicht länger laufen zu lassen, auch die 6, die man machen könnte, weil die 3 aus dem Vorjahr, dann kommt das Argument, ja, in Frankreich funktioniert auch nur die Hälfte. Ich meine, das ist das blödeste Argument, was man vortragen kann. Ich meine, die Electricité de France und das alles ist ja eher schlecht bewirtschaftet. Und wenn ich natürlich Atomkraftwerke nicht instand halte, ist es halt so wie in Frankreich, dass nur die Hälfte nutzen kann. Wir exportieren auch noch Strom nach Frankreich. In unserer europäischen Solidarität ist das ja auch richtig. Aber da muss ich doch sagen, für so eine Übergangsphase ist das doch kein Infragestellen des Atomausstiegs, sondern es geht darum, dieses Angebot so lange flexibel zu halten, wie wir den Druck aus den anderen Zusammenhängen haben, nämlich weil Gas nicht so verfügbar ist, weil andere Dinge sich verteuern und bevor ich dann in Kohle reingehe. Mhm. Also das will ich einfach sagen, das ist eigentlich nicht wirklich nachvollziehbar. Und nochmal, was die da in Gehirnschmalz reingesteckt haben, um zu erklären, warum das in Lingen oben jetzt nicht geht. Sorry, also das kann man nicht ernst nehmen.
Ja, ich habe eigentlich ein anderes Problem mit der Politik. Es wird meines Erachtens nicht realisiert, also der große Strukturbruch, was gemacht worden ist, sind alles einfach kurzfristige Hilfsmaßnahmen, für die man Verständnis haben kann, ob sie gut oder schlecht gemacht sind, das ist verständlich. Aber dass man sich darauf einrichtet, dass die Welt, in die wir hineingehen, völlig anders ist als die Welt, in der wir herauskommen. Das heißt, der Koalitionsvertrag war für ein Umfeld geschrieben, was es in der Zukunft nicht mehr geben wird. Und das, denke ich, wird die eigentliche Aufgabe der Koalition sein. Jetzt gegenwärtig machen wir nur ganz kurzfristige Reparationsmaßnahmen, ganz kurzfristig irgendwas zu verhindern. Aber was ich vermisse ist, das wird vielleicht noch kommen, der Krieg wird ja noch eine Zeit lang dauern. Nämlich Friedensverhandlungen machen Parteien dann und nur dann, wenn sie in etwa, sagen wir mal, die gleichen Vorstellungen von einem Ausgang des Konfliktes haben. Nur dann setzt man sich zusammen. Aber den haben beide Parteien noch nicht. Deswegen fürchte ich, dass wir auch im nächsten Jahr, das ganze Jahr noch, diesen Konflikt haben. Und dafür reichen diese Maßnahmen alle nicht aus. Sie sind alle kurzfristiger Natur, aber wie sieht denn, das wäre für mich eigentlich also, der Prüfmodus.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Grümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Was kann man von dieser Regierung erwarten, wenn der Konflikt keine ganz kurzfristige temporäre Angelegenheit ist, wie jetzt immer wieder insinuiert wird?
Ja, Bert, ich würde das aber unabhängig von der Laufzeit des Konflikts machen. Denn eines gilt doch, egal wie lange dieser Krieg noch dauert, und da bin ich durchaus bei dir, ich glaube auch, dass das noch länger anhalten wird, zumal man im Augenblick ja auch sieht, dass die Ukraine sich sozusagen anders zeigt, also indem sie auch in Russland sozusagen Ziele attackiert, um damit die Voraussetzung der Angriffe auf die Ukraine zu schwächen.
Und damit indirekt natürlich den Westen in einen Krieg mit Russland reinzieht. Das muss man natürlich auch sagen, das Risiko ist da.
Das ist da, aber sag mal, unabhängig, dieser Krieg wird nicht, das wollte ich nur sagen, bin ich völlig bei dir, nicht morgen oder Weihnachten oder nächstes Jahr Ostern vorbei sein. Es sei denn, es passieren irgendwelche Eruptionen oder Putin wird beseitigt oder so, aber das ist nicht unser Thema. Aber unabhängig davon, wenn dieser Krieg dauert, ist es ja so, dass es keine Rückkehr zu russischem Gas geben wird. Und wenn das so ist, ist ja unabhängig von der Dauer des Krieges eine Neuaufstellung der energiepolitischen Perspektiven und der daraus folgenden Maßnahmen notwendig. Und das ist die eigentliche Überlegung. Denn das Einzige, was über den Tag hinausweist, ist ja die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse, weil sie bis in das Frühjahr 2024 laufen soll. Ich würde nur sagen, das Problem ist nicht 2024 vorbei. Es ist ein längeres Problem, was man an den Forward Rates in den Kostenstrukturen sieht. Und es muss jetzt darum gehen, und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Gaspreisbremse, deutlich zu machen, dass es nicht nur Versorgungssicherheit gibt, sondern auch noch zu einigermaßen wettbewerbsfähigen Preisen im internationalen
Vergleich. Vernünftigen Preisen, da wie gesagt, also die Probleme der Industrie evident sind.
Genau. So, und dabei bin ich dann bei deiner Kritik. Ich sage jetzt, das Einzige, was über den Tag hinaus weist, sind im Grunde diese beiden Konzepte der Gaspreis- und der Strompreisbremse. Da wird noch jetzt rumgearbeitet im Detail, aber das kann man sagen, das Einzige, was ein bisschen längeren Zeitraum hat. Die andere Frage, wenn du schaust, auch zum Beispiel gestern in einem Beitrag, den die Parteivorsitzenden der Ampelregierung in der FAZ hatten, wird dann davon geredet, ja, es gäbe jetzt auch neue Lieferverträge, würden geschlossen, die Strom- und Wärmeversorgung ist damit auch durch vorübergehend verlängerten Betrieb und so weiter gesichert. Diese Lieferverträge reichen aber bei weitem nicht aus. Und das ist die eigentliche Kritik, die man dann in der langfristigen Perspektive auch, finde ich, zu formulieren hat. Man muss doch jetzt die veränderten Bedingungen ernst nehmen. Das heißt, wenn es russisches Gas nicht mehr gibt, muss man Voraussetzungen schaffen, dass man auf 10, 15 Jahre Verträge schließt, nicht nur mit Katar, sondern mit anderen Anbietern. Das findet zum Teil daneben statt. Aber es ist eigentlich doch die Frage, warum macht das eigentlich nicht der Staat als Infrastruktur Grundaufgabe, denn ich meine, er muss ja sicherstellen, dass wir letztlich, weil es ist ein Kriegsschock, das ist ja auch kein ökonomischer Schock, das ist ein politisch fundierter Schock, dass man darauf mit politischen Antworten umgeht, wie man jetzt diese Lieferverträge macht, welche Zeiträume, mit wem und wie. Und das freuen sich alle über diesen Vertrag, dass Katar irgendwann 2026 liefert. Ich meine, das sind 5% unseres Bedarfs. Also ist die eigentliche Frage.
5% in 4 Jahren.
Genau. So, das heißt, wo sind eigentlich diese Lieferverträge? Und es gibt, eigentlich müsste man eine Einkaufsgemeinschaft machen. Man müsste endlich auch mal das ernst nehmen, was Europa als Potenzial hat, hier gemeinsam aufzutreten. Auch das findet nicht statt. Mhm. Und da bin ich bei deiner Kritik. Und da würde ich auch sagen, das ist unabhängig von ideologischen Fragen etwas, was einfach als Handlungsauftrag durch diesen Krieg und unabhängig, wie lange er dauert, bei uns in der Politik auf dem Tisch liegt. Und da habe ich nicht so richtig die Antworten bisher erkannt.
Ja, das ist natürlich richtig. Aber wie gesagt, du bist ja auch ein bisschen näher am politischen Geschehen dran. Ich glaube, der aktuelle Problemdruck war so übermächtig, dass man froh ist, da rauszukommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass in den Grundsatzabteilungen der Ministerien da schon vorgedacht worden ist. Aber gegenwärtig ging es meines Erachtens um Schadensbegrenzung. An dem Punkt gebe ich dir recht. Also ich würde sagen, die Schadensbegrenzungsmaßnahmen, insbesondere was das Durchwirken auf die Bevölkerung angeht, die verdienen eine 3. Das glaube ich schon zu sagen, da gab es...
Ja. Das ist immer die Frage Effektivität und Effizienz. Ja. Ich glaube auch, dass man hier die Effizienz in den Hintergrund rücken muss, weil solche Maßnahmen immer Mitnahmeeffekte oder unscharf sind. Ja. Das haben wir auch schon mal diskutiert. Ich glaube, das sollen wir auch mal wiederholen. Das muss man Politik auch konzidieren. Da würde ich auch die Kritik nicht besonders stark ansetzen. Ja. Ich glaube, dass die Kompensationsmaßnahmen in den 3 Entlastungspaketen im Laufe des Jahres 2022 weiterentwickelt wurden, dass man da auch das ernst genommen hat. Das ist immer in einer gewissen Weise unscharf. Ja. Deswegen ist diese Kritik ziemlich wohlfeil. Ja. Aber die eigentliche Frage ist sozusagen, wie kommt man nach dem Winter weiter? Und meine Sorge ist...
Wie kommt man nach dem Winter weiter? Das heißt wie komme ich jetzt mit den geänderten Rahmenbedingungen, die ja nie mehr die alten werden, zurecht? Und da fehlt es in der Tat, würde ich sagen. Und da ist meines Erachtens auch noch kein Konzept sichtbar.
Ja, und meine Sorge ist so ein bisschen, das kennen wir natürlich aus der Politik auch, das ist ja auch wieder ein Stück verständlich, man ist jetzt mal über diesen Winter, man hat den Eindruck, man hat sozusagen das Problem des Winters 22, 23 gelöst. Und die Frage fängt dann aber ja neu an, ne? Das hatten wir auch schon, wenn wir dann im Frühjahr feststellen, 15% oder wie viel Prozent Speicherfüllung ist da, dann müssen wir die Speicher wieder bis November auffüllen, aber halt ohne russisches Gas. Man kann natürlich auch sagen, naja, das machen wir halt sowieso relativ teuer, wie dieser Tage auch im Handelsblatt zu lesen war, haben wir ja LNG als russisches Gas so stark wie noch nie in Europa nutzen. Also ich meine, das ist ja, wenn man das sich doch mal anschaut, 21% mehr russisches LNG-Gas als 2021. 27 Milliarden Euro sind dafür von Januar bis November nach Russland überwiesen worden. Ich nehme jetzt mal die Zahlen hier aus dem Handelsblatt. Die sind in der Tat verlässlich, da steht überhaupt gar kein Zweifel. Aber ich will nur sagen, das ist ja auch noch gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Alle echauffieren sich darüber, dass wir ein Gasembargo jetzt von russischer Seite quasi haben. Besonders kluge deutsche Ökonomen haben ja vorgeschlagen, wir könnten es gleich im März auch von uns aus verkünden, was in hohem höchsten Maße unverantwortlich und auch nicht mehr vermittelbar ist. Aber hier zeigt sich ja, wir müssen einfach alle Quellen nutzen. Und das ist der Punkt, der nochmal von der anderen das beleuchtet, was du anmerkst. Es gibt eigentlich kein Konzept, wo sind die langfristigen Verträge, die für LNG brauchen. Im Augenblick ist der Markt abgeschöpft. Wir brauchen zusätzliche Investitionen, die finden auch statt, aber die werden nur bei uns landen in ihren Kapazitäten, wenn wir auf 10, 12, 15 Jahre Lieferverträge machen. Und dann müssen wir halt damit flexibel umgehen. Irgendwann, wenn wir es nicht mehr brauchen, kann ja sein, dass wir 2030 viel weniger Gas brauchen, weil wir grünen Wasserstoff haben. Dann muss man dieses Gas halt in der Welt verkaufen. Macht man vielleicht keinen Gewinn, aber man muss also flexibel in diese Verträge hineingehen, aber man muss erstmal Verträge haben. Und das Gesamtbild sehe ich nicht. Ich habe noch nicht, und das ist die eigentliche Kritik, die man formulieren muss, der Minister, der für Energie zuständig ist, muss liefern in die Frage, wie die nächsten 10 Jahre gestaltet
werden. Da will ich dir ganz eine Chance zu geben. Also wir sind uns einig. Wir sind uns einig, dass die akute, sagen wir mal, Schadensbegrenzung im Sinne der Verhinderung massiver Verteilungswirkung halbwegs ordentlich gemacht worden ist. Das wird man sagen müssen. Jetzt aber denke ich, würde ich von der Regierung erwarten, dass sie das tut, was du gerade angemahnt hast, den Blick in die längerfristige Zukunft zu werfen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, der Chefberater von wem auch immer wärest und du müsstest 3 Aufgaben formulieren, die einen Perspektivcharakter haben, die zumindest bis Ende dieser Legislaturperiode raten, was wäre dein Vorschlag? Nämlich sehr viel mehr wird man nicht angehen können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ich würde den Rahmen setzen für die Lieferverträge, wie eben angedeutet. Welche Kapazitäten können wir in diesen vor uns liegenden 3 Jahren, solange läuft die Legislatur noch, mobilisieren, um wissen zu können, welche LNG-Gasverfügbarkeiten haben wir für Deutschland. Also wir müssen Investitionsanreize auch dort setzen, wo das Gas herkommt, in den USA, in Kanada. Wir brauchen die Lieferkapazitäten. Das muss sozusagen die eine konzertierte Aufgabe sein.
Oder auch Speicherkapazitäten vorhalten.
Genau, auch Speicherkapazitäten. Aber wir haben ja bei uns natürlich auch jetzt 2 Terminals kommen. Das dritte in Lubmin, da gibt es eine Klage, wie schnell das abgeregelt wird. Es gibt aber weitere. Also wir werden im Laufe dieser nächsten 3-4 Jahre auch zusätzliche Aufnahmekapazitäten in Deutschland für LNG-Gas haben. Und wir werden das verbinden müssen mit einer europäischen Perspektive. Ich würde alles daran setzen, dass Europa gemeinsam einkauft und dass natürlich auch das dann ein gutes Argument ist, die europäische Binneninfrastruktur, was Gasnetze angeht, auszubauen. Wir müssen hier mit Macron weiter reden, dass das auch diese Pipeline sozusagen, die dann darüber kommt aus Spanien, dass die zu Ende gebaut wird. Das ist zwar, hat er jetzt irgendwie mal abgewehrt, aber das trägt nicht. Wir werden ihm ja auch weiter Strom liefern, wenn seine Atomkraftwerke nur zur Hälfte laufen. Wir brauchen einen Anschluss nach Italien. Wir können auch enorm den Gas...
Spanien vielleicht auch.
Ja, genau. Spanien wäre ja die Geschichte über Frankreich. Aber wir werden die Verteilsituation für Gas in Europa anders aufstellen müssen. Und das ist eben etwas, was wir jetzt in diesen nächsten 3 Jahren auch bewältigen müssen. Und die dritte Aufgabe ist das Wasserstoffthema. Da ist Habeck ja unterwegs. Ich meine, es ist ja auch schön, dann nach Namibia zu fahren und dann zu sagen, wir machen das jetzt vor allen Dingen, damit es denen gut geht. Naja, also ganz im Ernst, wir würden schon gerne auch den dann dort entstehenden grünen Wasserstoff
selbst
bekommen.
Haben.
Also insofern, wird eine Sache nochmal deutlich. Wir müssen, wenn wir diese Wasserstoffwirtschaft hochfahren, sind wir ja häufig mit Ländern im Gespräch des globalen Südens, die eine Entwicklungsperspektive noch vor uns haben. Und denen müssen wir im Grunde auch sagen, dass das für sie auch ein Wachstumsmodell ist. Mhm. Wir kommen zu denen immer nur und sagen, jetzt mach mal Just Transition. Also jetzt geht's mal um den Umbau. Und dann werden die sagen, nee, also wir müssen erstmal wachsen. Und das müssen wir auch akzeptieren. Und das heißt, wir brauchen hier, also der zweite Punkt war letztlich europapolitisch. Und der dritte, wenn wir über Wasserstoffwirtschaft, ist ein globalpolitischer. Und das müssen wir auch organisieren. Und da ist jetzt Zeit, da müssen auch Ministerien, auch das Entwicklungshilfeministerium gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium genau diese Dinge in den Blick nehmen. Also es wären so die 3 Themen, die ich für vorrangig hielte.
Die könnten natürlich ein bisschen gestört werden. Nämlich, ich glaube, auch für dich zu sprechen, dass wir bislang, was die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen angeht und die konjunkturellen Auswirkungen, überraschend gut ausgekommen sind. Überraschend gut. Die Wirtschaft ist im 3. Quartal gewachsen.
Aber keiner weiß, warum, Bert. Ne?
Das aber sie ist...
Nicht so richtig. Die Erklärung des Statistischen Bundesamtes
ist dünn, aber von den Zahlen wird man es ausgehen können. Das heißt, die von uns allen befürchtete große Rezession im ersten Halbjahr des nächsten Jahres wird wahrscheinlich etwas softer ausfallen der Nachlage der Dinge. Bist du ähnlich optimistisch wie ich oder glaubst du, dass der große, sagen wir mal, Schlag nach unten noch kommt? Wie sind deine Perspektiven?
Das ist das erste Mal, dass du eine Frage stellst, in der du insinuierst, du wärst optimistischer als ich.
Das will was
sagen. Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Also das müssen wir mal unseren Zuhörern mal sehr deutlich markieren. Bert, ist eine historische Stunde, die wir gerade erleben.
Es gibt immer ein erstes Mal. Es gibt immer ein erstes Mal.
Das macht die Sache jetzt, das ist ja echt der Hammer. Aber das in der Adventszeit. Aber ich will mal so sagen, ich bin in der Tat eher zurückhaltend. Auf der einen Seite sehe ich, was du sagst, wir haben denn nicht so starke negative Entwicklung im laufenden Jahr. Man wird sehen, wie es 4. Quartal wird. Es gab gute Gründe, das 3. Quartal als negativ zu erwarten, aufgrund Konsumklima, Investitionsklima. Das ist deutlich eingebrochen und eigentlich sehr viel stärker als in der Pandemie. Wir werden aber trotzdem schwächere Quartale jetzt im ersten Halbjahr sehen. Die eigentliche Frage ist ja, wie zeigt sich oder wie reagiert die Wirtschaft darauf, wenn sie feststellt, dass der nächste Winter nochmal eine genauso Herausforderung ist wie dieser Winter? Und wir das möglicherweise nicht so leicht hinkriegen, wie wir es in diesem Jahr noch bis in den Sommer hinein mit dem Pipeline Natural Gas aus Russland organisieren können. Und das ist so meine Sorge. Normalerweise machen wir so eine Konjunkturprognose, die sind immer so, dass die hinten hochgehen. Also ja, das kenne ich aus Zeiten beim Sachverständigenrat. Ja, also man sagt, man sieht irgendwie vorlaufende Indikatoren, das sieht irgendwie Mist aus. Dann sagst du, na ja, also es ist irgendwie so 3-4 Quartale, geht das alles mal runter. Dann ist es aber wieder gut und dann geht es wieder hoch. Der normale Konjunkturzyklus ist so, der hat eine innere Logik, weil dann Korrekturen der relativen Preise stattfinden und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass es das Hauptszenario ist, aber in meinem Hinterkopf ist schon ein durchaus pessimistisches Bild, wenn wir im zweiten Halbjahr 23 vor der Frage feststehen, wir haben die Speicher nur zu 60% gefüllt.
Ja, und
was heißt das denn dann für die Kostenstruktur? Wir können dann sagen, naja, die Gaspreisbremse gilt noch bis März 2024 und die Strompreisbremse auch. Unternehmen können damit rechnen. Mhm. Aber dieses Risiko muss man zumindest mit adressieren, wenn man über die Konjunktur im Jahre 2023 redet. Ich will nicht zwingend sagen, dass ich pessimistischer bin als du, aber ich tendiere dazu.
Und vor allen Dingen, es kommt ja auch hinzu, nämlich hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, sind ja die Prognosen für das globale, das weltwirtschaftliche Wachstum deutlich zurückgegangen, also auf etwa 1%. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass die Welt sich so schwach entwickelt hat. Und von daher denke ich, werden doch problematische Rückwirkungen auf Deutschland kommen. Es ist ja das Kuriose, die deutsche Wirtschaft läuft für mich überraschend gut. Und die Weltwirtschaft, die letztlich immer unsere Stütze war, schmiert ab. So richtig zu erklären, ist das auch nicht auf den ersten
Blick. Naja, und wenn du mal reinschaust in der Industrie, ist es aber wirklich nicht so toll. Also wir haben die energieintensiven Grundstoffproduktionen, der Produktionsrückgang dort ist erheblich. Ich meine, es freuen sich jetzt hier alle, als hätten irgendwelche Leute je behauptet, es gäbe keine Substitutionseffekte und keine Einspeifung. Natürlich gibt es die. Natürlich gibt es die. Die Frage ist nur, mit welchem Zeitverlauf und was sind die Ursachen? Wir haben etwa 20% Einsparung der Industrie. Ich würde mal sagen, über den dicken Daumen ist die eine Hälfte Effizienzgewinn und Substitution und die zweite Hälfte ist Produktionsverkürzung. Und die Produktionsverkürzungen sind doch nicht der Teil, der uns freuen dürfen. Mhm. Das heißt, da haben wir erhebliche Effekte, deren Durchwirkung wir über die Wertschöpfungsketten noch nicht sehen. Also von daher meine ich, ja, deutsche Wirtschaft als Ganzes sieht nicht so schlecht aus, aber wenn ich genauer hinschaue, stelle ich doch fest, dass wir in der Industrie,
in einer
längeren rezessiven Belastung schon ist, seit 2019, das wird ja auch gelegentlich vergessen, dann haben wir eigentlich, müssen wir uns eher fest anschnallen. Also deswegen bleibe ich sehr zurückhaltend und finde heute kein positives Ende, ehrlich gesagt. Aber wenn du mich schon auf den Pfad bringst, dass du der größere Optimist bist, wollen wir das den Zuhörern auch mal lassen.
Ja, ich würde sagen, deswegen, meine Damen und Herren, Sie haben gegenwärtig eine Sternstunde unseres Gesprächs erlebt. Bislang war ich der Pessimist und mein Freund Michael, der Optimist. Sie haben diesmal eine Frontenverkehrung gesehen und schauen wir mal, was rauskommt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir, Michael, für das wiederum muntere Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.